Frauenpolitik neu denken, der Podcast. Wegweisend, tiefgründig und inspirierend. Wir teilen mit euch weibliche Erfolgsgeschichten. Wir hoffen, euch mit unseren Power Talks zu inspirieren und motivieren. Wir, die ÖVP-Frauen, wollen Selbstbewusstsein und Selbstverständnis in die Öffentlichkeit tragen und andere inspirieren. Herzlich willkommen zum Frauenpolitik Neudenken Podcast, dem Talk der ÖVP-Frauen. Nach einer kurzen Sommerpause begrüße ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer herzlich wieder zurück. Wir holen starke Frauen unterschiedlicher Bereiche vor den Vorhang und erzählen weibliche Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Stefanie Lamesan, Generalsekretärin der ÖVP-Frauen und führe wieder durch das Gespräch. Heute wird es militärisch. Wir befinden uns in der Rossauer-Kaserne, dem Amtssitz Österreichs erster Verteidigungsministerin Claudia Tanner. Schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ein herzliches Grüß Gott an dich, Stefanie, und an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Wir sitzen in einer Kaserne, umgeben von Militärangehörigen. Erinnerst du dich noch an dein Gefühl, als du an deinem ersten Arbeitstag hier das Amt angetreten hast?
Ja, ich erinnere mich noch sehr gut daran. Es war wirklich ein beeindruckendes Gefühl, auch das erste Mal dann die Front abzuschreiten. Und es wird einem die Verantwortung bewusst, die auf einem zukommt. Es erfüllt einen mit Dankbarkeit, aber auch durchaus mit Demut.
Du bist die erste Verteidigungsministerin Österreichs. Fühlst du dich ab und zu als Pionierin oder spürst du besonderen Druck?
Ja, sowas ganz was Neues ist es ja nicht, weil ich war in meinen vorigen beruflichen Stationen öfter mal die erste Frau, sei es beim Niederösterreichischen Bauernbund als die erste weibliche Direktorin oder auch in der Telekommunikationsbranche zu Beginn der 2000er Jahre oder im Innenministerium. Auch damals waren im Kabinett eben noch nicht so viele Frauen, also es ist nicht etwas ganz Neues. Die Landesverteidigung, das war vor allem eines mein Wunschressort, und es war schon so, dass viele sehr überrascht gewesen sind, dass man eine Frau in dieser Position sieht, aber das hat sich durchaus relativ rasch gegeben, und ich glaube, dass mir sehr viel meine Managementqualitäten dann auch geholfen haben, dass ich eben schon öfter mal Pionierin war, und das ist mir vielleicht etwas zugute gekommen.
Du hast es gerade erwähnt, du hast beruflich immer wieder in angeblichen Männerdomänen, also deswegen betone ich wirklich auf angeblichen Männern, und den Fuß gefasst. Hast du das selbst auch so empfunden, und hast du einen Tipp, wie Frauen sich in einem männlich dominierten Umfeld durchsetzen können?
Ich glaube, einmal Ja sagen ist einmal das Wichtigste, wenn man eine Möglichkeit bekommt. Das heißt, mutig sein, dann seine Meinung vertreten, auch durchsetzen und zielgerichtet sein, zielgerichtet arbeiten und sich nicht vom Weg abbringen lassen, auch wenn es das eine oder andere Mal ein bisschen steinig ist.
Das Verteidigungsressort, so hast du auch schon vorher gesagt oder wird auch kolportiert, war immer dein Wunschressort. Wieso das? Was hat dich fasziniert?
Ja, das hat schon viele verwundert, weil irgendwie ist das Verteidigungsressort durchaus das eine oder andere Mal als Stiefkind auch behandelt worden. Was es so faszinierend macht, ist, dass es einfach nie langweilig wird. Das ist ein vielfältiges, ein großes Ressort mit so vielen Möglichkeiten für junge Menschen auch. Und es zählen besondere Eigenschaften und besondere Werte. Da geht es um Einsatzfähigkeit, um Verantwortungsbewusstsein, um Verlässlichkeit, durchaus auch um Durchhaltefähigkeit, denn wenn man das nicht hat und wenn das nicht gelebt wird als Wert, dann gibt es keine Einsätze im Krisen- und Katastrophenfall, so wie wir sie ja so oft notwendig hatten, gerade im letzten Jahr.
Ja. Wie schaut das Familienbild der Verteidigungsministerin aus? Gibst du zu Hause auch den Takt vor oder freust du dich, wenn du nach der Arbeit einmal keine Verpflichtung hast?
Das ist eine lustige Frage. Na, ich lege da sehr viel Wert auf Miteinander, auf Augenhöhe. Ich sage ganz offen, ich bin unendlich dankbar für die Unterstützung meiner Eltern, meiner Schwiegereltern, ohne die sicher vieles nicht möglich wäre, vor allem aber auch meinen Mann, wo ich auch in der Vergangenheit schon ohne seine Unterstützung sicher die eine oder andere berufliche Herausforderung nicht bewältigen hätte können. Das ist ein großes Glück.
Das Bundesheer hat sich während der Covid-Pandemie viel Respekt und Zuspruch in der Bevölkerung erarbeitet. Auch bei Naturkatastrophen und Assistenzeinsätzen steigt die Akzeptanz für das Militär. Warum braucht es diese Ausnahmesituationen, damit die Menschen den Stellenwert des Bundesheeres sehen? Beziehungsweise wie kann das Bundesheer seinen Wert dauerhaft vermitteln?
Ja, vielen Dank für diese Frage, weil gerade jetzt in der Corona-Pandemie hat man eben gesehen, dass das Vertrauen gestiegen ist. Um 18% haben die Österreicherinnen und Österreicher gesagt, sie vertrauen dem Bundesheer mehr. Wir sind so etwas wie nicht nur die strategische Reserve der Republik, sondern vergleichbar vielleicht mit einer Versicherung. Solange alles gut läuft und nichts passiert, da ist man froh. Ja, wenn man diese Versicherung hat, genauso ist es bei uns ja. Und wenn die Frage lautet, wie kann man das dauerhaft vermitteln, dann glaube ich, dass es zum einen einmal um die konkreten Einsätze geht, die ja schon gezeigt haben, was wir können und dazu beigetragen haben, dass das Vertrauen steigt. Aber wir brauchen auch die verschiedensten Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit. Auch so etwas heute zählt damit unter dazu. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, wie mit den jungen Männern umgegangen ist, wie mit unseren Grundwehrdienern in der Ausbildung umgegangen wird. Denn auch das trägt vieles zum Meinungsbild bei. Da denkt ja jeder dann irgendwie an die Erlebnisse, die dann Familienangehörige oder Freunde, Freundinnen erzählen. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Miliz.
Wie schwer war es gerade beim Bundesheer zu Beginn akzeptiert zu werden und wie legst du deine aktuelle Führungsrolle an?
Ja, wie gesagt, ich bin nicht zum ersten Mal die erste Frau in einer durchaus Männerdomäne. Das war sicher für viele überraschend, aber ich habe das vorhin schon gesagt. Ich glaube, das hat sich dann gelegt. Einen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Führungsstilen habe ich in der Vergangenheit nicht gesehen. Den sehe ich auch in meiner jetzigen Funktion nicht wirklich. Denn ich glaube, jeder Mensch, jeder und jede hat einen persönlichen Stil. Bei mir ist es so, wenn es um das Produkt geht, dass wir sozusagen zu vertreten, zu verkaufen, zu bewerben haben, dann ist es Sicherheit, die Erhaltung der Leistungsfähigkeit, unser Land zu verteidigen. Und das ist irgendwie schon auch vergleichbar mit einer Rolle, die man als CEO zum Beispiel in der Wirtschaft hat. Man trifft politisch-strategische Entscheidungen, man steht an der Spitze eben dann des Vorstandes. Der Vorstand zum Beispiel bei uns eben, der Generalstabschef, der kümmert sich um die Strategie, die Experten in unserem Ressort, und da haben wir großartige, die sorgen für die operative Umsetzung nach den Vorgaben. Und diese politischen Vorgaben, die sind eben von mir zu geben. Und um zu beantworten, wie ich meinen Führungsstil definieren würde, ich würde sagen, er ist fordernd und fördernd. Und ich bin durchaus dafür bekannt, dass ich hemdsärmelig bin. Das ergibt sich schon, ja, wo meine Herkunft war, wenn man sich in Männerdomänen durchsetzen musste. Durchaus auch, ich komme ja von einem Bauernhof, genauer gesagt von einer Imkerei, wo es auch darum geht, anzupacken. Ja, und ich pflege gerne sehr klare Worte und daher glaube ich, dass das durchaus zum Verteidigungsministerium ganz gut passt.
Seit einigen Jahren gibt es auch Frauen beim Bundesheer. Bist du zufrieden mit der Entwicklung oder in welchen Bereichen gibt es noch Nachholbedarf?
Ja, wenn man sich die Entwicklung so seit 1998 anschaut, dann hat sich durchaus vieles schon getan. Wir sind auf einem richtigen Weg, aber es gibt unglaublich viel noch zu tun. Seit 1998, wie gesagt, gibt es die Möglichkeit, dass Frauen Soldatinnen sind in allen Waffengattungen. Also ist niemand von einer Aufgabe ausgeschlossen, aber das ist eine Herausforderung, dass die lange Tradition dieses mit Sicherheit männlichsten aller männlichen Berufe aufgebrochen wird. Für Frauen geöffnet wird, dass die Akzeptanz auch in den Köpfen der Menschen stattfindet. Und da meine ich sowohl die Frauen als auch die Männer. Ja, wie viele Leute haben wir schon jetzt? Ja? Wir haben gesamt einen Stand von 24.000 Personen im Ressort, inklusive der Frauen. Wir haben knapp 3.000 Frauen, das sind in etwa 13% aller Bediensteten. Wie viele Soldatinnen haben wir? An die 700 zum jetzigen Zeitpunkt, und die restlichen Frauen sind eben dann Zivilbedienstete. Und wenn man sich diesen Prozentsatz ansieht, dann sieht man, wir haben im Bereich der Uniformierten, im Bereich der Soldatinnen, einen Anteil von 4%. Und da sage ich, das ist einfach viel zu wenig. Und das ist eines meiner größten Anliegen, diesen Frauenanteil zu steigern. Zusammengefasst, es ist viel passiert. Der Weg ist bergauf gegangen von den damals 11 Frauen, die begonnen haben im Jahr 98. Aber es ist noch vieles zu tun. Wir müssen zeigen, dass der Beruf der Soldatinnen ein Beruf ist, der einer ist wie kein anderer. Vielfältig, interessant, herausfordernd. Das gleiche Gehalt für die gleiche Leistung. Und wir müssen auch zeigen, dass Frauen die Berufsmöglichkeiten haben wie sonst wahrscheinlich in beinahe keinem anderen Ressort und auch alles werden und machen können.
Würdest du deiner Tochter raten, Soldatin zu werden, oder hast du das je für dich in Betracht gezogen?
Also nein, bei meiner Tochter, da war sehr früh klar, dass sie Kindergartenpädagogin werden will und das macht sie jetzt auch auf diesem Ausbildungsweg, ist sie. Und bei mir war das eigentlich kein Thema, denn da war immer irgendwie die juristische Laufbahn im Vordergrund.
Wie hat sich die Öffnung für Frauen auf die restliche Truppe ausgewirkt? Ist das Bundesheer heute ein anderes Umfeld als vor ein paar Jahren?
Ich habe heute gerade einen Termin gehabt, auch mit Soldatinnen, und da wird schon immer wieder angesprochen, dass sich etwas verändert hat, und das war vor allem der allgemeine Umgangston. Der ist sicher ein anderer, und das bestätigen mir unsere Soldatinnen auch immer wieder und auch die Männer, sobald eben eine Frau mit dabei ist. Und ich glaube, dass sich da schon vieles getan hat. Es hat sich ja auch unsere Gesellschaft verändert, und das Bundesheer ist ja Teil der Gesellschaft, und es hat sich vieles auch in der Sicherheitslage geändert, wenn wir gerade vorhin auch die notwendigen Einsätze im Zusammenhang mit der Pandemie angesprochen haben. All dies führt zu Veränderungen, und wir müssen uns auch als Ressort darauf einstellen und das Potenzial, das insbesondere bei den Frauen liegt, dementsprechend auch nutzen.
Das Bundesheer hat mehr Perspektiven für Frauen zu bieten, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Was macht diese Faszination des Berufsbildes Soldatin oder Soldat aus?
Ja, es ist sicher ein Beruf, der einer ist wie kein anderer, vielfältig, interessant, herausfordernd. Aber ich habe es vorher schon angesprochen, es ist auch einer, der für gleiche Leistung gleiches Gehalt bietet und Frauen wirklich alle Berufsmöglichkeiten bietet. Vielfältig, beginnend von der Pionierin im Brückenbau, da haben wir einige, weitergehend bis zur Militärpolizei, auch da haben wir eine Kommandantin, bis in den Bereich Cyberdefense oder auch in die Militärwissenschaft. Also immer wieder neue Herausforderungen, die nicht nur die Möglichkeit geben, im Inland tätig zu sein, sondern auch bei unseren Auslandseinsätzen. Man kann die Dienstorte wechseln, international arbeiten, unglaublich viele interessante Ausbildungen absolvieren. Aber natürlich ist der Soldatinnenberuf herausfordernd. Man lernt die Grenzen kennen, und ich bin überzeugt davon, und das habe ich auch heute wieder gehört, man wird unglaublich gefordert. Auf der anderen Seite gilt es dann, Erfolge zu erleben, und zwar intensiv und nachhaltig. Was heißt Kameradschaft wirklich? Wie der Zusammenhalt auch gelebt wird bei uns im Heer. Und ich muss auch zu den Frauen in Führungspositionen sagen, das hat natürlich durchaus gedauert, eine Zeit, bis wir die angesprochenen Kommandantinnen noch hatten, weil es ja Frauen beim Heer eben erst seit 1998 gibt. Und da muss man zunächst einmal die entsprechenden Ausbildungsschritte, die Erfahrungen auch absolvieren und durchführen, bevor man dann eben in die Führungspositionen kommen kann. Man braucht Geduld dazu. Wir haben sehr vieles da noch zu tun. Nicht jede ist geeignet, so wie in jedem anderen Beruf auch. Nicht jede ist geeignet, Soldatin zu werden, weil wir suchen natürlich auch die geistige Fitness, wir suchen die charakterliche Eignung und auch körperliche Leistungsfähigkeit. Das gehört dazu, aber ich bin überzeugt davon, da gibt es viel Potenzial noch. Und da mögen sich auch alle Zuhörerinnen jetzt angesprochen fühlen. Du hast mich schon.
Bei allen Bemühungen wird es immer Bereiche geben, du hast es schon erwähnt, eben wie etwa die Spezialkräfte, wo Frauen schwerer Fuß fassen können. Muss man das einfach akzeptieren oder muss man die Rahmenbedingungen so weit anpassen, dass es für Frauen leichter wird, sich durchzusetzen?
Ja, wir haben es schon vorhin angesprochen. Es geht eben um die Leistungsfähigkeit für den jeweiligen Beruf, für die Tätigkeit. Das ist nicht so viel anders als im zivilen Bereich auch. Und da ist es auch egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Die jeweilige Fähigkeit, das Können, das muss gegeben sein. Aber hier auch ganz offen, wenn wir über die Spezialeinheiten sprechen. Es hat Frauen gegeben, die den Jagdkommandokurs geschafft haben. Auch von der männlichen Bevölkerung her. Im Übrigen schafft ja nur ein geringer Teil diesen Kurs, das darf man ja nicht vergessen. Also das ist schon ein Extrembeispiel, das wir hier heranziehen. Auf der anderen Seite, als Pilotin für einen Hubschrauber zum Beispiel, da ist es egal, ob ein Mann oder eine Frau drinnen sitzt, der oder sie muss wissen, wie man so ein Ding fliegt. Ja? Und um das geht es am Ende des Tages. Für den Beruf einer Soldatin ist ohne Zweifel ein gewisses Maß, aber auch für den Soldaten, wie gesagt, der körperlichen Leistungsfähigkeit schon eine Voraussetzung. Aber so groß ist dann da der Unterschied der Notwendigkeit an Voraussetzungen bei einem zivilen Beruf auch nicht.
Das Bundesheer ist aufgrund von Dienstgraden und Hierarchien vielleicht ein Vorzeigemodell für Gleichstellung. Wie kann mehr Gleichstellung in der Wirtschaft funktionieren?
Ja, Stefanie, das ist wirklich eine gute Frage, weil ich glaube, da kann man sich schon bei uns sehr vieles abschauen. Ja. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, wie es bei uns im Ressort gelebt wird oder überhaupt eben im öffentlichen Dienst, das sollte ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Daraus ergeben sich für die Gleichstellung auch andere Dinge, zum Beispiel die Frage, wer ein weiterer Erfolg dann die Kinderbetreuung übernehmen soll. Wir haben bei uns im Ressort großartige Beispiele, insbesondere für die Sommermonate, wo wir Betreuung für die Kinder anbieten. Also auch da sind wir Vorreiter. Ich meine, oft ist es ja so, dass die Frau zu Hause bleibt, einfach weil sie weniger verdient als der Mann. Bei uns im Ressort haben wir zahlreiche Beispiele, wo Männer in Karenz gegangen sind. Und wenn du die Dienstgrade und Hierarchien angesprochen hast, auch das hat natürlich einen gewissen Vorteil, weil da sind die Spielregeln dann klar, wer was zu sagen hat. Und das ist insbesondere eben in Krisensituationen, gerade auch im Einsatz, wichtig, unabdingbar notwendig, weil da ja jeder und jede wissen muss, was er oder sie zu tun hat, denn da kann man nicht diskutieren über irgendwelche Zuständigkeiten, da ist keine Zeit für Diskussionen. Das ist aber auch in anderen Organisationen so, wenn man zum Beispiel eben die Polizei hernimmt, die Feuerwehr hernimmt, auch da gibt es Dienstgrade und Hierarchien. Ich glaube, das Ziel für uns alle sollte sein, dass die ewige Mann-Frau-Diskussion sich so gar nicht mehr stellt.
Es gibt in Europa einige weibliche Verteidigungsministerinnen. Gibt es hier eine besondere Vernetzung?
Ja, schon. Das ist schon immer wieder schön bei den Verteidigungsministertreffen in Brüssel oder im jeweiligen Land, eben das gerade den EU-Ratsvorsitz hat, sich da auch auszutauschen. Die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat im August eigentlich ins Auge gefasst, und wir haben uns alle so gefreut, ein Vernetzungstreffen aller Verteidigungsministerinnen sogar über Europas Grenzen hinaus eben einzuladen. Aber das ist leider wegen der Situation in Afghanistan dann verschoben worden, aber ich hoffe, nur verschoben, nicht aufgehoben, denn die Vernetzung auch über die eigene Zuständigkeit im eigenen Land hinweg, das ist schon eine ganz wichtige.
Was ist derzeit die höchste Position, die eine Frau innehat, also neben dir gesprochen? Wie wichtig sind Role Models, um Frauen Mut zu machen und sie zu inspirieren?
Ja, ich habe es vorhin schon angesprochen, bei uns hat das natürlich schon gedauert im Ressort, dass Frauen in Führungspositionen gekommen sind, weil es ja erst seit 98 gibt, und da müssen entsprechende Ausbildungsschritte eben absolviert werden, bevor dann die Möglichkeit überhaupt besteht, in eine Führungsposition zu kommen. Aber wir haben ja auch unter den Zivilbediensteten viele Akademikerinnen, Abteilungsleiterinnen, und wenn der Dienstgrad angesprochen wird bei den Uniformierten, dann haben wir zwei Offizierinnen im Generalsrang, nämlich im Dienstgrad Brigadier. Und da muss man aber auch dazu sagen, das ist ja auch für Männer nicht so ganz leicht erreichbar. Wie kann man das positiv noch beeinflussen? Ich persönlich glaube, dass Role Models ganz wichtig sind, und da haben wir im Ressort einige wirklich sehr gute Programme laufen, wo es insbesondere auch darum geht, dass die jungen Soldatinnen und Einsteigerinnen dann von den Erfahrungen der Älteren profitieren. Ich glaube, das funktioniert wirklich gut, wenn man die Erfahrung selber eben weitergibt.
Das Motto der ÖVP-Frauen lautet Frauenpolitik neu denken, und auch unser Podcast heißt so. Was verbindest du vor dem Hintergrund deiner bisherigen Funktionen in Wirtschaft und Politik mit diesem Satz?
Ja, Stefanie, lass mich sagen, das ist ein durchaus guter Titel. Ich glaube, dass man, wenn man vorankommen will, wenn wir vorankommen wollen, wir Frauen vorankommen wollen, dann ist es notwendig, auch neue Wege zu gehen. Und ich glaube ja, dass das Ziel darin auch besteht, dass sich diese Frage nicht mehr stellt, sondern dass die Beste vorankommt und nach oben kommt.
Bevor wir zum Ende kommen, in unserem Podcast geht es ja eben um Empowerment. Was bedeutet Women Empowerment, Frauenförderung für dich?
Ja, wir haben hier einiges konkret gemacht im Ressort. Zum Ersten haben wir das Soldatinnen-Mentoring wirklich jetzt noch einmal dem noch einmal einen Schub gegeben, wo wir den jungen Soldatinnen eine Erfahrene an die Hand geben. und die macht dann auch die entsprechende Beratung. Wir haben zweitens, und das hat sich auch bewährt, den Austausch geförderter Absolventinnen-Treffen. Da kann man wirklich sagen, wo sind denn die Hindernisse? Wo ist es besonders schwierig für Frauen? Man vernetzt sich untereinander. Es gibt auch den einen oder anderen Verbesserungs- und Änderungsvorschlag. Ja, und dann drittens, das ist aber der Klassiker, der wahrscheinlich immer wieder vorkommt, aber nichtsdestotrotz unglaublich wichtig, das sogenannte Cross-Mentoring, das heißt ein interministerielles Mentoring, das heißt Mentee und die Mentorin oder der Mentor, gibt es auch Männer dabei und das ist auch ganz wichtig, die kommen aus den unterschiedlichsten Ministerien. Wir sind da als Ressort schon seit 2008 dabei und haben mehr als 100 Frauen als Teilnehmerinnen bei diesem Programm eben mitmachen lassen, haben mitgemacht. Ich glaube, das liegt auch daran, dass es unglaublich bereichernd ist, wenn man auch über den Bereich des eigenen Ressorts hinausschauen kann, sowie generell ein Blick über den Tellerrand ganz wichtig ist. Wir machen das auch immer wieder mit verschiedenen Feedbackbögen. Wir haben für alle Teilnehmerinnen Potenzialanalysen mit unseren großartigen Heerespsychologinnen und Heerespsychologen, die wir anbieten. Und es gibt auch Seminare, die unsere Verwaltungsakademie anbietet, immer wieder vernetzen. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und sich auszutauschen. Ich glaube, es ist schon gut, wenn es eine Wegbegleitung gibt und man keine Einzelkämpferin ist. Und abgesehen von der Frauenförderung haben wir ja Grundlegendes mit der Strategie Gender Mainstreaming verändert. Die verstärkte Besetzung von Kommissionen mit Frauen, Schaffung von Beratungsmöglichkeiten, von Gleichstellung und so weiter. Ich könnte da wahrscheinlich einiges, noch ziemlich lange reden.
Da kommen wir schon zur letzten Frage. Du hast einmal erwähnt, dass Leopold Figl ein Vorbild für dich ist. Hast du auch weibliche Vorbilder?
Ja, das ist meine Mutter, weil sie für mich Unglaubliches geschafft hat, einen Betrieb zu führen, einen landwirtschaftlichen, 5 Kinder großzuziehen, die dann alle studiert haben, eine Ehe auch zu leben, die einfach perfekt ist, uns das Wichtigste mitzugeben, das es gibt und vorzuleben. Sie ist der optimistischste Mensch, den ich kenne, weil sie in allem und in jedem das Beste sieht. Und da nehme ich mir sehr oft das Vorbild dran.
Danke für das Gespräch und deine Zeit, liebe Frau Bundesministerin. Es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut und danke für deinen Einsatz für unser Land.
Vielen Dank, liebe Stefanie und allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Nur das Beste.